Unser Herr Jesus sagte, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt dabei nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Alles Gottgehauchte Geschriebene, diese unerschöpfliche Quelle wurde an all diejenigen geschenkt, die von seinem Geist erweckt und geführt werden. Die der neuen Schöpfung entsprungenen Söhne Gottes haben einen ständig freien Zugang zum wirksamen und lebendigen Wort des Allmächtigen. Das ist ihr kaum schätzbares Privileg. Die zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus waren noch nicht in dieser herausgehobenen Stellung. Der Tod ihres Lehrers hatte sie völlig aus der Bahn geworfen. Die bei Daniel oder Jesaja vorausgesagten Leiden des Messias blieben ihrem Verstand verschlossen. Für sie platzte ein schöner Traum. Und die Hoffnungslosigkeit nahm ihre Herzen in Besitz. Die beispiellose Tragweite der jüngsten Geschehnisse in Jerusalem konnten sie nicht einmal in Ansatz erahnen. Diese zwei Menschen verkörperten die Einstellung und den seelischen Zustand aller Anhänger des Jesus aus Nazareth. Sie waren noch nicht befähigt, im Glauben zu wandern. Diese Gabe war in der Zeit des Alten Bundes eine Rarität. Die verzagten Jünger hatten Nachhilfe in Schriftenerkenntnis, aber auch greifbare Beweise bitter nötig. Ihr Herr und Lehrer wusste das. Und er gesellte sich zu ihnen auf dem staubigen Weg nach Emmaus, um ihnen die Schriften aufzutun. Seine tadelnden Worte beweisen, dass er ein bisschen mehr Verständnis erwartet hatte, nicht nur von den beiden, sondern von allen seinen Anhängern und auch von seinem ganzen Volk. Wortwörtlich heißt es in Lukas 24, O Undenkende und Säumige des Herzens, zu glauben alles, was die Propheten gesprochen. Und so geht es dann weiter in unserer Übersetzung. Musste Christus dies nicht leiden und dann erst in seine Herrlichkeit eingehen? Und mit Mose anfangend, ging er alle Propheten durch und legte ihnen aus allen Schriften das über ihn selbst Gesagte aus. Der Herr Jesus hatte ein grundlegendes Prinzip zur Erforschung der hebräischen Schriften aufgestellt, als er in Johannes 5, 39 zu den ungläubigen Juden sagte, erforscht die Schriften, da ihr meint, äonisches Leben in ihnen zu haben. Dieselben sind es, die von mir zeugen. Der Apostel der Nationen zollte immer uneingeschränkten Respekt all dem, was, Zitat, vorher geschrieben wurde, denn all das ist gerade uns zur Belehrung geschrieben worden, damit wir durch Ausharren und durch den Zuspruch der Schriften Zuversicht haben mögen. Nachzulesen in Römer 15, Vers 4. Er nennt die Elemente der alttestamentlichen Glaubenslebens, die Feste samt aller Gewohnheiten und Rituale, Schattenbilder des Zukünftigen. Wobei der Körper, der die Schatten wirft, der Körper Christi ist. Kolosser 2, 17. Die Handlungen und Geschehnisse der alten Tage und die darin vorkommenden Persönlichkeiten sind ausnahmslos symbolträchtig und mit prophetischer Substanz geladen. Der Apostel der Beschneidung findet es wichtig, darauf zu achten. Denn nicht durch den Willen eines Menschen wurde jemals ein Prophetenwort hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getragen haben heilige Menschen Gottes gesprochen. Wir wenden uns jetzt dem 8. Buch des Alten Bundes, das versehen ist mit allen Mitteln der Sprachkunst und der Dramatik. Das Buch Ruth ist mit Recht ein unbestrittenes Juwel der Weltliteratur. Und die im Eingang gelesene Passage der Treueschwur Ruths an ihre Schwiegermutter und deren Elohim, den Jewe Israels, ist ein Gipfel der Dichtungskunst. In den ersten Versen lesen wir: Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, dass eine Hungersnot über das Land kam, und ein Mann aus Bethlehem in Juda ging, um in den Feldern von Moab als Fremdling zu verweilen, er und seine Frau und seine beiden Söhne. Die Geschichte Ruths spielte sich in der Zeit der Richter ab. Das Buch der Richter erzählt uns unverblümt, wie es in jenen Tagen in Israel zuging. 7-mal wird gesagt, dass die Söhne Israels taten, was böse war in den Augen Jehwes. Die Zahl 7 deutet darauf hin, dass das Unrecht derart belastend so vollendet war, dass der treue Hirte Israels sein Volk immer wieder disziplinieren musste. Feindlich gesinnte Volksstämme dienten deshalb als Zuchtmittel. Israel wurde durch sie, vor allem durch die Philister, gedemütigt, ausgeraubt und geschlagen. Diesmal haben wir aber mit einer Hungersnot zu tun, die gewiss als eine neue Zurechtweisung Jehwes diente. Elimelech, ein vielversprechender Name, mein Ehl ist König, aus Bethlehem, Haus des Brotes, floh ins Fremde, da er der Meinung war, er und seine Familie hätten diese Züchtigung nicht verdient. Menschlich gesehen war das ganz verständlich. Hungersnot im Lande und Überfluss in Moab. Warum hungern? Wir ziehen nach Moab. Elimelech, ein Nachkomme Judas, muss die Segenssprüche Jakobs, die lauter göttliche Prophezeiungen über die Zukunft der Söhne Israels waren, vergessen haben. Das Zepter, zitiere ich, soll sich nicht von Juda entfernen, noch des Satzungsmachers Stab zwischen seinen Füßen hinweg, bis er kommt, dem er gehört. 1. Mose 49, 10. Es wäre ohne Zweifel besser gewesen, wenn Elimelech sein Vertrauen auf den Gott Israels gesetzt hätte, der imstande war, die Familie zu erhalten und durch die Hungersnot zu retten. Der Geschichtenerzähler bricht den Stab über ihn und seine Frau Naomi nicht. Aber später wird uns klar, ihr wurde ein tieferes Verständnis des Familienschicksals gewährt. Wie grüßt sie bei ihrer Ankunft die erregten Frauen aus Bethlehem? Mit einem skeptischen Geständnis. Nennt mich nicht Naomi, wörtlich lieblich Kleid. Nennt mich Mara, also Bitterkeit. Denn der Allgenugsame hat sehr große Bitterkeit über mich gebracht. Voll bin ich gegangen, doch leer hat mich Jehwe zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Naomi, wenn Jahwe mich gedemütigt hat und er, der Allgenugsame, mir Übles getan hat? So steht Naomi am Ende des ersten Kapitels da. Gealtert, verwitwet und ohne Hoffnung auf einen Wiederaufbau des Hauses ihres Mannes. In ihrem Schatten sehen wir Ruth, ihre moabitische Schwiegertochter, mit der sie sich von den Feldern Moabs zurückgezogen hatte. Sie kamen nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. So schließt das erste Kapitel ab. Es gibt in diesem Abschnitt der Geschichte, wie überall in den Schriften, keine Redewendung, keinen Satz oder kein Gespräch ohne tiefgründige Bedeutung oder Verknüpfung zum Großen und Ganzen der Heilshandlungen Gottes. In einem Vortrag wie diesem kann nur eine begrenzte Zahl der einschlägigen prophetischen Ausblicke erwähnt werden. Dies wird jedoch ausreichen, um einen bereichernden Einblick in die unausforschlichen Schätze des Wortes zu gewinnen. Das klare Hauptthema dieser Geschichte ist Wiederkehr und Wiederaufbau. Heimkehr ist immer eine Folge des Weggehens, des Sich-Entfernens. In der Geschichte des Universums sehen wir überall dasselbe Leitmotiv. Das ganze All ist aus Gott heraus, also nicht mehr in ihm. Selbstverständlich hat alles Bestand nur durch ihn. Er ist ja der alleinige Energie- und Lebensspender. Aber es steht trotzdem fest, dass alles in einer unbegreiflichen Art und Weise außerhalb Gottes, also von ihm entfernt ist. Im Moment der Schöpfung nämlich verlässt das Geschöpf den Schöpfer und es begibt sich auf eine Bahn, die ihn immer weiter von Schöpfer wegführt. Diesen Weg geht die gesamte Kreatur. Einen Weg, der große Verluste in sich trägt. Zwischen Schöpfer und Schöpfung entsteht zuerst ein Spalt, die zunehmend zur tiefen Kluft wird. Wo ist Gott, fragt heute gewissermaßen berechtigt das Geschöpf, weil dieses den Ursprung nicht mehr wahrnehmen kann. Wird eine Einigkeit oder Einheit mit dem Schöpfer je möglich sein? Nur das Leben und Wirken des Menschensohnes zeigt uns, dass es möglich ist. Mit Recht sagte er trotz seiner erniedrigten Gestalt, ich und der Vater, wir sind eins. Allein seinem hingebungsvollen Dienst ist es zu verdanken, dass die Schöpfung eine lebendige Erwartung haben darf. Die Befreiung von der Sklaverei, der Vergänglichkeit zur Freiheit und Herrlichkeit durch die Söhne Gottes. Der Allmächtige ist und bleibt Alleinherrscher des Alls. Sein mächtiges Wort tut, was ihm gefällt, und es lässt gelingen, wozu er es sendet. So lesen wir in Jesaja 50. Seine Allmacht und Souveränität wird rechtzeitig all die Ziele erreichen, die er sich vor äonischen Zeiten gesetzt hat. Dies ist die höchste Ebene, auf die uns bereits das achte Buch der Heiligen Schrift einen Ausblick gewährt. Und die acht ist eine Zahl der Gnade, die prophetisch immer auf den Neubeginn hinweist. Am Rande erwähnt, nach der Verfassung fängt die Geschichte der Menschheit mit acht Seelen neu an. Die Botschaft der neuen Schöpfung und der neuen Menschheit wird in der achten Heilsverwaltung des Übergangs verkündet. Ein ungeahnter Neuanfang kam hier ins Rollen, als Naomi den Mut fand, dem Elend in der Fremde ein Ende zu bereiten und in ihre Heimat zurückzukehren. Aber wie kam sie heim? In jeder Hinsicht verarmt, vergreist und verbittert. Ein Zustand, der ihr die niedrigste gesellschaftliche Stellung bedeutete. Sie wollte dennoch nach Hause. Und ihr Elohim gibt ihr gutes Gelingen in ihrem Entschluss. Sie erlebt zwar zuerst keine Befreiung, aber sie ergibt sich mit Demut ihrem Schicksal und der Schwere des Üblen, das ihr widerfahren ist. Es war ihr inniger Wunsch, diesen letzten unrühmlichen Abschnitt des Lebens doch im verheißenen Land zu verbringen. Es liegt auf der Hand, in diesem verwüsteten Bild das Los des Volkes Israels zu erkennen, so wie sein Zustand im Klagelied und bei Jesaja beschrieben wird. Ach, wie sitzt so einsam da die einst volkreiche Stadt? Sie ist einer Witwe gleich geworden. Die Große unter den Nationen, all ihr Volk seufzt auf der Suche nach Brot. Und Jesaja sagt, nur die Überlebenden kehren zurück. Die Überlebenden aus Jakob zu Er, dem Mächtigen. Denn sollte das Volk Israels auch werden wie der Sand des Meeres, nur ein Rest wird gerettet aus ihm. Ruth spielt im ersten Kapitel eine sekundäre Rolle. Die zähe und ruhige Art, wie sie ihr Geschick mit dem ihrer Schwiegermutter verbindet, ist bewundernswert. Naomi muss ihrem Namen voll gerecht geworden sein und mit ihrer Lieblichkeit die Herzen ihrer beiden Schwiegertöchter restlos gewonnen haben. Fast hätte sie dadurch beide junge Frauen dauerhaft an sich gebunden. Orpa jedoch küsst nach viel Weinen ihre Schwiegermutter und kehrt zurück in ihr Dorf und zu ihrer Verwandtschaft. Ihr fehlt im Vergleich zu Ruth ein Mehr an innerer Überzeugung, an dem Glauben, der das Herz Ruths voll in Besitz nimmt. Sie sagte ja, dein Volk ist auch mein Volk und dein Elohim ist auch mein Elohim. Später wird ihre Einstellung in ganz Bethlehem anerkannt und gewürdigt. Die Worte von Boas bei ihrer ersten Begegnung auf dem Feld widerspiegeln die öffentliche Meinung der ganzen Stadt. Er sagt zu Ruth, es ist mir alles berichtet, ja, berichtet worden, was du für deine Schwiegermutter seit dem Tod deines Mannes getan hast. Wie du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Geburt verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das du bisher nicht gekannt hast. Jewe vergelte dir dein Wirken. Dein Lohn möge sich auszahlen von Jewe, dem Elohim Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu nehmen. Hier wird ersichtlich, dass ihre geduldige und konsequente Entschlossenheit von etwas Höherem genährt wurde. Sie ist zu Jewe, dem Elohim Israels, gekommen, denn sie hat in ihm den einzig wahren Gott erkannt und verehrt. Aus ihrer Glaubenshaltung heraus konnte sie mit beispielhafter Selbstlosigkeit ihrer Schwiegermutter beistehen und dadurch die Herzen aller Bewohner Bethlehems gewinnen. Die Gestalt von Ruth schließt uns sehr viele Zusammenhänge auf. In der Stammliste in Matthäus Kapitel 1 gibt es eine Besonderheit. Während der Stammbaum bei Lukas nur die Namen der Männer erwähnt, von Jesus aufwärts bis Adam, nennt Matthäus auch die Frauen bei Namen, die durch ihre fremde Herkunft oder andere außergewöhnliche biografische Merkmale Aufmerksamkeit erregen. Die Moabitin Ruth kommt aus den am wenigsten belasteten Verhältnissen. Denken wir nur an Tamar, die Nichte Judas, oder Rahab, die Prostituierte von Jericho, die beide aus Kanaan stammten, oder auch an Bathseba, die Frau Urias und Mutter Salomos. Das Volk der Moabiter stammt von Lot ab, dem Neffen Abrahams, der nach dem Untergang von Sodom und Gomorra mit seinen zwei Töchtern lange Zeit in einer Höhle verweilte. Lots erster Sohn, gleichzeitig sein Enkel, wurde Moab, das heißt vom Vater genannt, der zweite Ben-Ami, dieser wurde dann der Vater der Ammoniter. Die Geschichte Moabs ist von schwerwiegenden Gerichten geprägt. Ein besonderes Urteil über ihn wird in 5. Mose 23 gefällt, als die Moabiter zusammen mit den Ammonitern für 10 Generationen Israels aus der Versammlung Jewes ausgeschlossen wurden, weil, Zitat, sie euch nicht mit Brot und Wasser entgegengekommen sind auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt, und weil er Bileam gegen dich gedungen hat, dich zu verfluchen. Du sollst ihren Frieden und ihr Wohl nicht suchen, alle deine Tage für den Äon. Wenn wir anfangen, die Generationen nach Abraham zu zählen, stellen wir fest, dass Boas, der zukünftige Mann Ruths, bereits der 11. Generation angehörte. Der Bannspruch über Moab war also vorbei. Der für den Äon, in diesem Fall für 10 Generationen, verhängte Fluch wurde abgesetzt. Ruth durfte somit von Rechts wegen ungehindert und ohne böse Folgen in die Versammlung Jewes eingegliedert werden. Kilion aber, der Sohn Elimelechs, hatte noch rechtswidrig gehandelt, als er eine Moabitin zur Frau nahm. Aber gerade diese Übertretung ebnete den Weg, der zum guten Ausgang der Geschichte Ruths führte. Hier dürfen wir die göttliche Gnade bewundern, wie der Allmächtige konkrete Fehltritte zur Entfaltung des Guten verwenden kann. Paulus macht uns auf diese besondere Handlung Gottes aufmerksam, als er diese Wahrheit für eine höhere Ebene für das ganze Volk Israel geltend macht. Ich frage nun, sagt er, sie straucheln doch nicht, damit sie fallen sollten? Möge das nicht gefolgert werden, sondern um sie zu Eifersucht zu reizen, wurde durch ihre Kränkung den Nationen die Rettung zuteil. Römer 11, Verse 11 und 12. Die Zeit der Eifersucht und des Niedergangs, die andererseits zum Reichtum der Nationen wurde, hält immer noch an, aber nicht mehr lange. Die Botschaft der Schrift versichert diesbezüglich sowohl den Juden als auch den Christen, dass der jetzige Zustand der Verwerfung Israels zwar den Weg zur Versöhnung der Welt ebnete, es wird aber darauf seine Wiederaufnahme folgen, die ein nicht geahntes Maß an Erneuerung für die ganze Erde bringen wird. Die Mühlen Gottes mahlen sehr geduldig, aber seine Ziele gehen zeitlich und inhaltlich präzise in Erfüllung. Im hiesigen, seit 60 Jahren wiederhergestellten Israel geschieht zurzeit heilsgeschichtlich nichts Relevantes. Die Staatsgründung war ohne Zweifel ein gewaltiger Ansatz des Neubeginns. Andererseits stellt die politische Existenz Israels das größte Pulverfass der Erde dar. Wann wird hier endlich Ruhe einkehren und eine Entwicklung stattfinden, die spürbare und dauerhafte Ergebnisse liefert? Diese Problematik wird im Buch Ruth prophetisch sehr prägnant dargestellt. Wann kam Naomi von Ruth begleitet nach Hause? Sie kamen nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte, berichtet uns der letzte Vers des ersten Kapitels. Eine einfache Feststellung, die jedoch Bände spricht. Später werden wir darüber mehr erfahren. Es ist herzenserwärmend zu beobachten, wie ein Mitglied eines israelfremden Volkes alles hinter sich ließ, um unter den Flügeln Jehwes Zuflucht zu finden. Und diese Fremde half tatkräftig mit, das verwüstete Haus eines in der Fremde gestorbenen Israeliten wieder aufzurichten. Hier haben wir mit einer Vorwegnahme nicht allzu ferner Ereignisse zu tun. Es herrscht noch zunehmende Feindschaft zwischen Israel und den anderen Völkern. Begleitende oder gar zum Aufbau mitwirkende Gäste aus den Nachbarvölkern sind noch nicht in Sicht. Es ist bekannt aus der Schrift, dass sich diese Lage nicht entspannen, sondern zuspitzen wird. Es werden Zeiten bedrohlichster Not und höchste Isolierung Jerusalems kommen. Die größte Krise aller Zeiten wird eintreffen, und gerade dann wird der Sohn des Menschen erscheinen und diese große Krise lösen. Er wird in aller Herrlichkeit und Macht erscheinen, um abschließend und abkürzend auf Erden Abrechnung zu halten. Alle Nationen werden dann vor ihm stehen und sein Urteil ertragen müssen. Das wird der Abschluss des gegenwärtigen Äons sein, und damit tut sich die Pforte des Nächsten auf. Der Rest der Nationen, die da rein darf, wird sich nun mit einer völlig anderen Einstellung, mit wahrer Herzlichkeit an das Volk Jehwes wenden. Es werden für die heutigen Verhältnisse unglaubliche Zustände eintreten. Für unser Thema ist jetzt allerdings nur das relevant, was Jehwe in Jesaja 66 selbst über die damaligen Nationen enthüllt. Dann bringen sie alle eure Brüder aus allen Nationen als Nahrungsgeschenk zu Jehwe, gleich wie die Söhne Israels ihr Nahrungsgeschenk bringen in einem reinen Gefäß zum Hause Jehwes. Und überdies will ich mir von ihnen, das heißt aus den Nationen, welche nehmen zu Priestern und zu Leviten, sagt Jehwe. Die Bereitschaft Ruths, am Wiederaufbau des Hauses Elimelechs teilzunehmen, nimmt das Verhalten der nunmehr bereitwilligen Nationen vorweg. Es handelt sich hier wohlgemerkt um Zustände, die erst im Reich des zukünftigen Äons wahr werden. Aber die für uns aktuellste Aussage betrifft den Zeitpunkt der Heimkehr von Naomi und Ruth. Zu Beginn der gernsten Ernte waren sie angekommen, an einem landwirtschaftlichen Höhepunkt. Die Getreidekultur hatte ihre Regeln und Israel hatte diesbezüglich genaue Anweisungen von seinem Elohim bekommen. In Jesaja 28 lesen wir über den Feldarbeiter: Sollte er nicht Weizen setzen als Hauptfrucht, nebst Gerste mit Hirste und Spelt an seiner Grenze? Und er, Jewe, erzieht ihn zum Rechten, sein Elohim unterweist ihn, wunderbaren Rat gibt er. Weizen und Gerste waren die wichtigsten Getreidearten, wobei der Weizen als Hauptfrucht bezeichnet wird. Weizen war als allererstes zu sehen. Erst danach kam die Gerste. Bei der Ernte ist die Reihenfolge umgekehrt. Die Gerste wird zuerst, der Weizen erst danach geerntet. Man konnte in der Mitte des Feldes Weizen und rundherum Gerste anbauen, weil letztere schneller reif wurde und früher zu ernten war. Hier haben wir es mit einem vorzüglichen Bild zu tun. Der Weizen steht für das Volk des Eigentums, die Gerste für die Nationen. Das auserwählte Volk wird von den Schriften immer als Mittelpunkt aller Völker, Jerusalem als Zentrum der ganzen Erde vorausgesetzt. Als erstes wurde also Israel gesät und seine Stellung bringt unverkennbare Vorzüge in sich. Ihm wurde ein besonderer Sohnestand und Herrlichkeit zuteil durch die Gesetzgebung, die Bündnisse und Verheißungen. Römer 9. Seine Geschichte ist wie eine Achse, um die sich die Geschichte aller Völker dreht. Er steht im Mittelpunkt, genauso wie der Weizen auf dem Feld. Der Gerste, also allen anderen Völkern, wird das Feld um den Weizen herum zugewiesen. Sie wird nach dem Weizen angebaut, aber doch als Erste eingesammelt. Die Nationen kamen zwar später in den Genuss der Aussaat des Wortes, werden jedoch als Erste geerntet. Wie deutlich wird das Los der Auserwählten aus allen Nationen im Buch Ruth vorweggenommen. Die Ernte ist ein wichtiges und schnell zu bewältigendes Ereignis im Getreidebau. Das reife Saatgut tritt den letzten kurzen Abschnitt seines Weges an, um endlich sein Ziel zu erreichen, in verschiedenen Formen der Ernährung zu dienen. Die Ernte der Gerste deutet auf unsere Verwandlung hin, die von der Lebendigmachung und Entrückung begleitet wird. Das wird ein gewaltiges Ereignis sein, das der Allmächtige trotzdem in einem Atomos, also in einer unmessbar kurzen Zeit, vollbringen wird. Und was auch wichtig ist, diese Ernte wird auf der Erde so gut wie keine Spuren hinterlassen. Die Ernte des Weizens folgt nach der Gerste und wird auch zügig vorangetrieben. Der Schauplatz dieser Ernte ist jedoch die Erde, und ihre Folgen betreffen die Geschichte der Menschheit im 4. Äon. Beide Begebenheiten haben im Grunde ähnliche Ziele, zur Speise zu dienen. Was ist Speise auf der geistlichen Ebene? Dieser Begriff hat im Wortschatz unseres Herrn eine doppelte Bedeutung. Nicht vom Brot allein wird der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch Gottes Mund ausgeht, ermahnt er uns in Matthäus 4, 4. Und später überrascht er seine Jünger mit dem Hinweis auf eine Speise, die vor ihnen verborgen geblieben ist. Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollende. In den Worten des Herrn zeigen sich zwei Seiten der geistlichen Speise. Eine besteht aus jedem erbauenden Wort Gottes. Die andere Seite entfaltet sich in der aktiven Teilnahme im Werk dessen, der uns berufen und gesandt hat. Die Körperschaft Christi und das Volk Israel werden heimkehren, um in ihrer Umgebung als wirkungsvolle Speise zu dienen. Sie werden beide das jeweilig geltende und auszuführende Gottes in Vollmacht besitzen. Beide Körperschaften werden reif, also in jeder Hinsicht befähigt sein, allen Herausforderungen ihrer Dienste gerecht zu werden. Israel wird die göttliche Ordnung auf der Erde mit eisernen Stab überwachen, wobei sein steinernes Herz mit einem aus Fleisch ersetzt wird. Er wird nunmehr tatsächlich königliches Priestertum und heilige Nation sein. In ihm und durch ihn wird nicht mehr der Buchstabe, sondern der Geist des Wortes zur Geltung kommen. Er wird imstande sein, die Tugenden des Allmächtigen glaubwürdig zu verkünden, damit dessen erstaunliches Licht alle Finsternis der Erde verbannt. Die Herausgerufenen werden sich der Regierungsaufgabe in überhimmlischen Regionen annehmen, aber nicht mehr in diesem Körper der Erniedrigung, sondern in einem ganz anderen, der Herrlichkeit Christi gleichgestaltet ist. Alle, die mit ihm zusammen erduldet haben, werden mit ihm zusammen herrschen, bis er jede Oberherrschaft, jede Obrigkeit und Macht aufgehoben hat und alle seine Feinde unter seine Füße gelegt hat. Damit wird alles, sowohl auf Erden als auch in den Himmeln, dem Herrn aller Herren unterworfen. Für die herrlichen Ausblicke aus der alten Schriftrolle Ruths sei dem König der Äonen, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen, weisen Gott, Ehre und Verherrlichung für die Äonen der Äonen. Amen.